In der Zeit um den 24. April finden weltweit Aktionen unter dem Titel Fashion Revolution statt, seit 2013. Denn am 24. April 2013 kam es zu dem verheerenden Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, bei dem weit über 1000 Menschen starben. Die Bilder dazu gingen um die Welt. Jorinde Bartels ist Soziologin, 29 Jahre alt und seit Jahren engagiert, die Bedingungen in der Textilproduktion zu verbessern, unter anderem als Mitglied der Kampagne für saubere Kleidung, eine Nichtregierungsorganisation. Im Rahmen eines Forschungsprojekts und ihrer Masterarbeit war Jorinde selbst in Indien unterwegs und besuchte dort diverse Produktionsorte der textilen Kette. Für das Hamburger Bildungsprojekt Hamburg mal fair, das sich mit fairem Handel beschäftigt, berichtete Jorinde mir in diesem dreiteiligen Podcast von ihren Erfahrungen vor Ort. Jorinde Bartels und ich, Maike Striethold, sind beide als freie Bildungsreferentinnen für Hamburg mal fair tätig. Heute soll es ja um die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Indien gehen, die im Textilbereich tätig sind. Jorinde, du warst in Indien eine ganze Weile unterwegs. Welche NGOs, Nichtregierungsorganisationen sind denn vor Ort in dem Bereich tätig?
Ich habe jetzt erstmal vor allem mit lokalen NGOs, also indischen NGOs und Gewerkschaften gesprochen. Ich weiß aber, dass es viele Kooperationen gibt. Was Deutschland betrifft zum Beispiel, ist da gerade die Kampagne für saubere Kleidung und ihre Trägerorganisation, das ist zum Beispiel Femnet. Das sind aber auch andere internationale Organisationen und dazu hat man natürlich auch sowas wie Fairtrade und eher dann so Siegelorganisationen.
Es gibt durchaus in Indien NGOs, die sich speziell zum Thema Textilproduktion gegründet haben oder dazu arbeiten.
Ja, genau. Ich war in Tamil Nadu unterwegs. Das ist ein Bundesstaat in Südindien. Das ist eigentlich der Textilhub in ganz Indien, um die Region rund um Tirupur. Und da gibt es einige Organisationen, einfach weil fast alle Angestellten im Textilbereich arbeiten, in irgendeiner Weise oder auf irgendeiner Produktionsstufe. Und dadurch, dass es auch nicht so viele Gewerkschaften gibt, haben sich dann auch ganz viele andere Organisationen wie NGOs gebildet, die die Interessen vertreten.
Was waren da so die wesentlichen Kritikpunkte, die sich innerhalb der Betriebe verbessern müssten aus deren Sicht?
Es ging vor allem um die Sozialstandards, also um diese Grundsachen, also das Recht auf Vereinigungsfreiheit. Die Rolle der Frauen war oft ein Thema, also sexuelle Diskriminierung am Arbeitsplatz ist leider ein großes Thema. Dann existenzsichernde Löhne und überhaupt die ganze Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass die wenig Möglichkeiten haben, mit den Fabriken zusammenzuarbeiten oder überhaupt in die Fabriken reinzukommen und direkten Kontakt zu den Arbeiterinnen zu bekommen.
Und jetzt hattest du erwähnt, dass es in diesem einen Betrieb, in dem du warst, auch eine Gewerkschaft gab. Ist das auch inzwischen so üblich?
Das war keine Gewerkschaft, das war ein Arbeitskomitee, so heißen die. Und die sind anstelle einer Gewerkschaft. Und genau da sind wir eigentlich im Problem in Indien, dass Gewerkschaften oder auch überhaupt zivilgesellschaftliche Organisationen wie NGO einen sehr, sehr schweren Stand haben. Viele Unternehmen oder auch viele Label, auch jetzt diese ganzen großen Industrielabel, die setzen dann immer auf diese Arbeiterkomitees, die dann quasi aus der Belegschaft gegründet werden und sowas wie einen Betriebsrat ersetzen sollen, die aber tatsächlich oft nur auf dem Papier existieren. Es gibt dann auch durchaus auch Gewerkschaften, die haben nur einen sehr schweren Stand und es ist oft schwierig. Also zum Beispiel diese Initiative, die ich für meine Masterarbeit untersucht habe, die sind in einem Zusammenschluss von NGOs und Gewerkschaften, kommen die jetzt in Fabriken, allerdings auch nur durch die internationale Kooperation. Also das ist ein deutsch-indisches Bündnis, wo quasi dadurch, dass man jetzt die großen deutschen Marken dabei hat, die wiederum Druck aufbauen können auf ihre Zulieferanten in Indien und sagen können, uns ist aber wichtig, dass es Schulungen gibt für unsere Mitarbeiterinnen. Und seitdem kommen zum Beispiel diese Gewerkschaften in die Fabriken und können mit den Mitarbeiterinnen reden. Also dass es eigentlich auch spannend ist, inwieweit man durch internationale Kooperation wirklich eine Solidarität mit den Zivilgesellschaften vor Ort erzeugen kann und dadurch dann halt auch dafür sorgen kann, dass zum Beispiel Gewerkschaften besseren Zugang haben.
Und was für Trainings handelt es sich da?
Das waren Mitarbeiterinnen-Trainings für grundlegende Rechte, die man hat am Arbeitsplatz, die ja noch zustehen. Und dann ging es aber auch viel um sexuelle Diskriminierung und vor allem die Arbeit mit Frauen in den Fabriken. Ja, man muss einfach sagen, Indien ist eine patriarchalische Gesellschaft und dass Frauen da einfach einen schwierigen Standpunkt haben. Und gerade wenn man sich am Arbeitsplatz umschaut, sind es nicht nur Lohnunterschiede, sondern auch wirklich Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz. Aber dann auch alle Fragen darunter herum, also was so Sicherheit betrifft, wie kommt man zur Arbeit, wie kommt man zurück. Das ist existenziell und das wird auch immer wieder berichtet, auch jetzt von NGOs, die in dem Bereich unterwegs sind, dass das ein großes Thema ist, was jetzt durch verschiedene Initiativen probiert werden soll zu adressieren. Und Frauen sind natürlich gerade in dem Bereich als nicht gelernte Arbeitskräfte vor allem auch eher eine billige Ware, während Männer dann anders in anderen Bereichen unterwegs sind. Also es ist auf jeden Fall ein großes Thema.
Und die Frauen, mit denen du da von NGO-Seite gesprochen hast, was für einen Eindruck haben die auf dich gemacht?
Das waren total starke, beeindruckende Frauen und das hat mich sehr inspiriert, weil mir da auch wieder bewusst geworden ist, also jetzt gerade wir hier in Deutschland, dass wir auch darauf achten müssen, welche Bilder wir so reproduzieren. Wenn man quasi jetzt an Sweatshops denkt, hat man ja oft eher das Bild der armen, ausgebeuteten Arbeiterin vor sich. Und ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, alle Frauen, die schon so viel Arbeit auch gerade in den Ländern leisten und sich dagegen stellen und sich dafür einsetzen, dass man denen auch genauso die Bühne bieten muss. Und um Aufmerksamkeit für das Thema zu erreichen, braucht man eben beides. Also sowohl, was ist eigentlich das Problem, wie geht es den Frauen dort, als auch, was gibt es schon alles für Initiativen und für Proteste und starke Frauen.
Jetzt ist ja das gängige Vorurteil auch so ein bisschen, dass die Arbeitsbedingungen in einem Land wie zum Beispiel Indien auch deswegen so schlecht sind, weil es einfach nicht so strenge Gesetze gibt, Mindestlohn und Arbeitsschutzgesetze und so weiter. Wie ist da deine Erfahrung vor Ort gewesen?
Also gerade was Indien betrifft, muss man sagen, dass die eigentlich ziemlich gute Gesetze haben und dass das Problem eher die Implementierung und die Umsetzung ist. Und das ist natürlich eine Sache, also wenn man in einem Land lebt, wo es auch eine sehr hohe Korruption gibt. Also in Gesprächen mit Fabrikbesitzern, die haben mir dann geschildert, wie das zum Beispiel läuft, wenn es staatliche Inspektionen gibt, die einfach wirklich denen das Geld gibt und dann gehen die und dann hat man das Siegel. Und das würde mich auch sehr dazu führen, dass ich den Einfluss von Siegeln in dem Bereich eher kritisch sehe.
Das gilt auch für Siegel, die wir hier kennen?
Zum Teil auch. Also die Frage ist ja auch immer, wenn man Siegel hat, wer bezahlt die? Und oft werden die Kosten dann auch auf die Fabrikbesitzer abgewälzt. Deswegen ist das natürlich immer so eine Frage. Und es gibt einige Siegel, die da auch gut sind. Also zum Beispiel im Sozialen ist das die Fair Wear Foundation. Das sind auch eine der wenigen Siegel, die zum Beispiel Offsite-Interviews führen. Das heißt, dass sie die Arbeiterin auch interviewen außerhalb der Fabrik. Was natürlich total wichtig ist, wenn man irgendwie auch frei über sich ein Thema austauschen möchte. Also uns wurde tatsächlich auch angeboten, mit den Arbeiterinnen zu reden, aber das war irgendwie so ein bisschen schräg, weil natürlich in dem Moment sitzt der Manager daneben, was soll die mir anderes sagen, so, ne? Und deswegen, also wir waren als Gruppe da und haben das dann abgelehnt, weil so ganze Aufklärungsarbeit, da muss man schon auch aufpassen, also gerade auch jetzt aus der NGO-Erfahrung eher aus Deutschland, wenn man dann auch so Kampagnen macht und da bestimmte Brands zum Beispiel jetzt öffentlich anklagt, man muss auch immer gewährleisten, dass man auch die Arbeiterin schützen kann. Im Zweifelsfall sind die Ersten, die ihren Job verlieren, natürlich, wenn sie offen darüber reden.
Du hattest ja schon gesagt, dass das Thema Lohn da ein großes Thema ist. Wie würdest du das einschätzen? Also inwiefern reicht ein Lohn im Textilbereich in Indien zum Leben, zum Überleben?
Es reicht auf jeden Fall nicht zum Überleben. Und die Debatte, die man auch um existenzsichernde Löhne hat, die zeigen ja auch, wie wichtig das ist, dass man nicht nur einen Mindestlohn hat, der per Gesetz eingehalten werden muss, weil den gibt es in Indien. Und der wird auch meistens als Mindeststandard in den meisten Siegeln oder Labeln auch vorausgesetzt. Das heißt aber noch lange nicht, dass der wirklich reicht, um eine Familie zu ernähren. Aber es gibt viele Initiativen, die das jetzt auch so angehen wollen. Zum Beispiel auch eine vom Textilbündnis, also die sich mit dem Thema existenzsichernde Löhne beschäftigt. Was dabei rauskommt, ist natürlich dann auch offen.
Und was wäre aus deiner Sicht so der Dreh- und Angelpunkt, um die Situation zu ändern? Also dass die Gesetze und Regeln, die es gibt, eben besser angewendet werden in den Fabriken?
Also ich kann natürlich nicht für Indien sprechen. Ich denke, was vor allem super wichtig wäre, dass es einfach eine Zivilgesellschaft vor Ort gibt, die das selber einfordern kann. Also dass man einfach Gewerkschaften hat und NGOs. Und deswegen denke ich auch, dass was wir hier vielleicht tun können, gerade wir jetzt als Konsumentinnen, dass wir einfach zusehen, dass wir auch zivilgesellschaftliche Akteure unterstützen. Sowohl Deutsche, die dann wiederum mit indischen NGOs kooperieren, als auch natürlich, dass wir hier auch einen politischen Druck aufbauen können. Wenn es zum Beispiel ein Lieferkettengesetz gäbe, was deutsche Firmen verpflichtet, Verantwortung für die ganze Lieferkette zu übernehmen, also dann würde die Verantwortung ja auch jetzt auf die Deutschen fallen. Also ich denke, dass es auf jeden Fall falsch ist, dass man die Verantwortung nur auf die indischen Fabriken abwälzt. Gerade wenn man das Thema hat, dass die Preise, die die dann natürlich wiederum bekommen, unfassbar niedrig sind. Und davon dann auch noch sowas wie ein Siegel zu bezahlen, ist dann auch irgendwie schwierig.
Also denkst du, dass es maßgeblich für eine Veränderung in den Produktionsländern ist, dass die großen Textilfirmen diesen Schritt quasi mitgehen?
Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite muss man wirklich sehen, dass sie diesen Schritt auch erst gehen, seitdem es NGOs gibt, die jahrelang Druck auf sie aufgebaut haben. Also freiwillig machen die das nicht, sondern weil mittlerweile NGOs diesen Druck aufgebaut haben und wir natürlich auch mittlerweile viele Konsumierende haben, die das auch nachfragen. Und wenn man dann jetzt natürlich auch noch politische Akteure hat, die den gesetzlichen Rahmen entsprechend setzen, bleibt den Unternehmen ja auch nichts anderes übrig, als sich da zu bewegen.
Apropos politischer Rahmen, du hattest vorhin das Textilbündnis erwähnt. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was dahinter steckt?
Also das Textilbündnis ist eine Initiative von BMZ, was auch im Rahmen von Rana Plaza danach ins Leben gerufen wurde vom Minister Müller und das eigentlich genau das adressieren soll. Also ein Zusammenbund von deutschen NGOs, Gewerkschaften, Unternehmensverbänden und in etwa die Hälfte des deutschen Textilmarktes, auch ein Unternehmen ist dabei und die probieren zusammen das Thema zu adressieren in den Produktionsländern. Sei es durch ein Siegel wie den grünen Knopf, der ja auch so sehr umstritten ist, aber natürlich auch durch verschiedene Initiativen.
Wie schätzt du die Wirkkraft von sowas ein?
Es ist, glaube ich, schon wichtig, einfach weil so Multiakteursinitiativen, zumindest sind die Unternehmen dann noch sehr konfrontiert mit den deutschen NGOs und Gewerkschaften. Auf der anderen Seite wurde das Textilbündnis natürlich auch viel kritisiert, als so ein bisschen zahnloser Tiger, einfach weil der Unternehmenseinfluss dort sehr groß ist. Ich denke trotzdem, dass es sehr wichtig ist, einfach weil die in dieser großen Breite unterwegs sind, aber dass es trotzdem es nicht unumgänglich macht, dass man auch Gesetze erlässt. Also nur freiwillig kann man das Thema nicht angehen.
Danke soweit erst einmal an Jorinde. Ja, und im nächsten und letzten Teil wird es dann noch einmal darum gehen, was wir hier als KonsumentInnen vor Ort tun können, und wie wir uns auch engagieren können, wenn wir wollen, im Bereich Textilproduktion.
Bis nächstes Mal.